heute mit einem sehr guten Langfreund, Thomas Beckmann.
Guten Morgen.
Schön, dass du da bist. Guten Morgen, genau. Ja, letzte Woche erste Folge gewesen mit Inhalt der Nacht, heute mit Thomas. Wir kennen uns ja schon recht lange.
Ja, sind schon ein paar Jahre.
Sind ein paar Jahre, genau. Tatsächlich habe ich vorhin noch gesehen, dass wir das erste Interview 2011 gemacht haben, noch für Partisanen, ja.
Ja, also, Zeit rennt extrem weg, auf jeden Fall, ja.
Zeit rennt, auf jeden Fall.
2020 ist eine Zahl. Wir haben 2001 gehabt, 1984, 2001, 2010. Jetzt sind wir voll Future und so.
Ja. Ganz definitiv. Ja, tatsächlich, wir haben ja, wie gesagt, schon eine recht lange Connection. Du warst für mich auch jemand, der, sei es einflusstechnisch, also als ich angefangen habe, Techno zu hören, war so Thomas Beckmann oder Knarz für mich sehr wichtig. Dann hattest du mir auch die Chance gegeben, 2012 tatsächlich das erste Mal auf Vinyl zu releasen. Damals noch mit
Robin Hütte. Lange?
Ja, auch 2012 war das erste.
War auch eine geile Platte auf jeden Fall.
Ja, spiele ich tatsächlich auch immer noch gerne. So, deswegen, ja, unsere History geht schon ein bisschen zurück. Ja, deswegen umso schöner, dass du auch Bock hast, hier an dem Format mitzumachen. Und ja, würden wir einfach mal ein bisschen auf deine Karriere auch ein bisschen zurückschauen. Ja, da gibt es ja echt viel zu erzählen, viel passiert. So, ich glaube, 93 war das erste Release?
91.
91 sogar, okay.
Ursprünglich eigentlich 89, aber die haben es versaut, also 91.
Dann muss jemand den Wikipedia-Artikel korrigieren. Ja, krass, okay.
Ja, Wikipedia ist ja, genau wie Resident Weiser, ist ja auch nur
hat
Fake.
Hat irgendjemand also geschrieben, so, aber ja, tatsächlich, da habe ich irgendwie.
Kannst du bei mir anfordern, von meiner Frau als Presskit.
Managerin, ja, genau. Okay, 91, dann erste Drex-Release war aber 94, stimmt das?
Nee, es war 93.
Krass, okay.
Seh, du hast dich sehr schlecht vorbereitet.
Ich habe mich schlecht vorbereitet, ja.
Ja.
Zweimal direkt reingeschissen. Ja, auf jeden Fall schon sehr lange her,
ja.
Sagen wir so. Viele Releases haben darauf gefolgt. Blöde Frage, so ein bisschen muss ich drauf eingehen, auch wenn nicht unbedingt so das die Lieblingsfrage ist, aber wie ging das los bei dir? Du hast ja auch so einen IBM-Hintergrund oder so Roots im IBM. Was war dann der ausschlaggebende Punkt für dich, auch selber Mucke zu machen?
Also bei mir war es immer so, in den 70ern war ich erstmal KISS-Fan und habe dann irgendwie vom Spiegel irgendwie Kirschsaft aus meinem Mund raustropfen lassen und meine Zunge trainiert. Die halt lang geworden ist, was später für meinen Spitznamen Lady Luck in Mainz gesorgt hat.
Wie ist der Spitzname?
Lady Luck.
Ja, sehr gut.
Und dann kam halt irgendwann so, ich bin mit Kraftwerk aufgewachsen und mit den ganzen Krautrock-Sachen, weil meine Eltern hatten eine gute Musikauswahl und Freunde von denen hatten eine gute Musikauswahl, haben Lego gespielt als Kind, ohne zu raffen, was es da geht. Und irgendwann habe ich halt gedacht, so in den 70ern, wie machen die eigentlich die Musik? Was ist das für eine Musik? Weil damals war es überhaupt nicht irgendwie finanzierbar oder antastbar, die Synthesizer und den ganzen Scheiß, so wie Jean-Michel Jarre, Kraftwerk oder was auch immer. Und das ging dann bei mir dann so richtig los, selber Musik machen zu wollen, so ab 80, 81, so nach der Post-Punk-Neudeutschen Welle, so auf Plastikdeckeln und mit wirklich Scheißdreck. Und meine erste Band hieß Hecky und die Wilde 15. Aber es war lustig. Da gab's so Titel, die hießen Schule ist doof und so. Ich meine, da war ich irgendwie 12 Jahre alt. Das war schon irgendwie witzig. Aber dann ging es dann irgendwie weiter, dann mit selber alles beigebracht, von Kassette zu Kassette zu spielen, mit dem Casio VL1 oder so. Und dann so ein bisschen irgendwie in die Musik einzutauchen. Und diese elektronische Musik, so Ende 70er, Anfang 80er, hat mich komplett weggeballert. So Gary Newman, Human League, Depeche Mode und der ganze Kram, was da irgendwie kam, war einfach so der Hammer. Und dann gab es so einen Moment in, ich glaube 78, da gab es so eine Serie im ZDF, die hieß Der fantastische Film. Da kannte ich schon Kraftwerk, aber da lief als Vorspann immer das war halt die Instrumentalversion von I Feel Love von Giorgio Moroder. Und das war einfach so, fuck, das ist die Musik, die ich nicht wusste, dass ich jemals machen wollte. Und dann kam irgendwann so 81 DAF und die haben also mich komplett weggeballert und die Mixtur aus diesen Dingern, so Energie und Passion und ein bisschen so so ein bisschen Blödsinn verfolgt mich halt bis heute. Und das war halt meine Musik, weil ich fand es einfach geil, so eine Energiemusik zu haben, die einfach so geil war, nicht so blöd und so, ja, und das mache ich bis heute.
Hast du im klassischen Sinne auch mal Instrument gespielt oder gelernt?
Überhaupt alles. Ja.
Alles autodidakt selber gemacht.
Und damals gab es kein Internet, also musste ich selber alles beibringen. Ja. Und keine musste YouTube auch selber Tutorials. Alles kaufen. Musste wirklich, ich habe auf dem Dach gearbeitet, irgendwie mit einem Dachdecker, habe mir irgendwie Dächer abgedeckt, und, um mir halt irgendwie ein Synthi kaufen zu können. Mhm. Ohne jemals zu denken, dass ich irgendwann mal mit meiner Musik irgendwie Geld verdiene oder erfolgreich sein werde. Und das war schon geil irgendwie, auf jeden Fall.
Ja, ja, krass. Und das liegt jetzt viele Jahre zurück. Ja. Wie kam dann oder wie war der Move, der Schritt vom IBM zum Techno?
Also IBM, ich habe alle Bands gesehen in Deutschland, die ersten Gigs von Nizza App, Vogasia, von allen Leuten, was weiß ich was, Front for Two. Und mein Ansatz war eigentlich eher so für Techno Anfang 90er, also dass dann irgendwann mal neue Bewegungen irgendwie aufkam mit Underground Resistance, Plus AIDS und was auch Acid wieder mal ein bisschen aus dem Kommerz rausgezogen hat, wiederbelebt hat. Und das hat mich halt irgendwie auch, oder 808 State, die fand ich halt der Hammer, weil die halt so extrem krass und vertrackt und sonst irgendwas waren. Und das fand ich halt geil. Und das habe ich dann für mich wieder übernommen. Nach den 80ern, wo ich halt für mich selber so mehr Musik für mich selber gemacht habe, die halt sehr autobiografisch war. So Herzschmerz, Freundin und Familie und bla 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 Scheiß. Und dann aber das erste Ding, was ich, Exit 100 war mal so ein Riesenerfolg am Anfang, was dann auf Mute Records war, das Label von Depeche Mode. Mhm. Und das war halt schon so ein bisschen so ein Antrieb. Und wenn ich jetzt irgendwie zurückkomme, das ist fast 30 Jahre her, das ist irgendwie total absurd. Ja. Und bin immer noch da.
Bist immer noch da, auf jeden Fall, ja. Stärker als je zuvor, kann man fast sagen.
Im Endeffekt ist immer so, wenn du Musik machst, ich habe immer gesagt, ich fress lieber Fensterkit oder Scheiße, als meine Musik auszuverkaufen. Und ich habe ein paar Sachen gehabt, wie meine großen Sachen wie Amphetamin oder so, da habe ich genauso viel verdient, wie ich verloren habe. Das war einfach learning by doing. Aber ich habe sehr viel daraus gelernt und habe irgendwann gesagt, meine Musik ist mir wichtiger als Kohle. Ja. Also will ich immer sagen, darum habe ich auch niemals Tanzmaschine rausgegeben oder sonst irgendwas, weil ich dachte, das ist meine Musik, die bedeutet so vielen Leuten so viel, dass ich es niemals jemand irgendwie geben würde zum nochmal rausbringen.
Ja, also es ist tatsächlich auch so die selbe Einstellung, mit der ich dich seit eh und je kenne. Ja. So, das war immer so und ist nach wie vor so, finde ich sehr respektabel, auch nie irgendwie mit dem Strom geschwommen oder auch.
Kannst ja, ich hätte ja damals bei Amphetamin hätte ich ja auch irgendwie danach auch richtig Millionen verdienen können. Aber es war dann so, das nächste war mein Analog-Sequencer auf Trope. Und dann kam die Death, High Cost of Living, die komplett Industrial Underground war, weil ich jedes Mal was anderes machen wollte. Ich wollte mich nicht wiederholen. Und Amphetamin war so ein Ding, es ist bis heute Top 10 All-Time Techno-Tracks, bla bla bla. Aber hat auch sehr viele Sachen damals mir gezeigt, was es heißt, wenn du den Leuten was lizenzierst, weil du nicht mehr selber willst, halt irgendwie loswerden. Und die verkaufen so viel. Ich war in Frankreich in Top 20, offiziellen Charts. Und die wollten mich halt irgendwie im Fernsehen haben. Da habe ich gesagt, nee, was soll ich denn machen? Soll ich halt bei Amphetamin hinstellen und soll was ziehen oder was? Hab ich abgelehnt. Weil für mich war es einfach so, und es war bei Silent Breed und bei Sync In zum Beispiel das Ding, was ja auch so aus dem Underground gewachsen ist, ein Track, den ich in der Stunde gemacht habe, der war auf der Bravo Hits 23 drauf. Ich meine, wie absurd mit Madonna und Backstreet Boys. Und dann die ganze, mit dem einen Track, der einfach nur Spaßprogramm für mich war, diese ganze kommerzielle Scheiße irgendwie umgekrempelt hat, bis dann irgendwann mal jemand wie Blank & Jones meinte, dass Mellow Tracks mehr für Techno gemacht hat als 1000 Hackmänner. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's. Jetzt bin ich wieder im Underground, fickt euch alle.
Ja. Ich glaube, du hast mal gesagt, so diese ganzen Klassiker oder so die meisten, so gerade Tanzmaschine, Kind der Nacht, sind so Tracks, die eigentlich sehr schnell entstanden sind, oder? So One-Take sogar gewesen, oder?
Alle live. Ja. Die waren im Studio live aufgenommen. Die haben gerade Kind der Nacht oder Tanzmaschine war so ein Ding, die habe ich lange im Kopf gehabt, den Text und so. Ich meine, damals gab es keine Techno-Sache mit Texten, außer Take Me Baby. Es gab Green Velvet und halt Knas. Alle hassten halt irgendwie Texte in. Und es war irgendwie schwieriger. Oder es war nicht ausgedacht. Das waren aber Sachen, die sind passiert. Und gerade Kind der Nacht, wenn dann 10.000 Leute auf der Nature One mitsingen Kokain ist ein Ruin, ist halt schon geil. Ja. Aber sowas kannst du nicht erfinden. Genau wie selbst wie Ponyhof oder sowas. Sowas kannst du nicht einfach nicht. Ja. Wenn du anfängst zu erfinden oder was zu schreiben, dann ist es nicht mehr so richtig real einfach.
Ja. Ja, ich glaube, wenn man es konstruieren will, dann kriegt man diesen Vibe auch gar nicht so hin.
Auf keinen Fall.
Also ich selber, ich werde das nicht vergessen, das war zwar nicht Nature One, aber es gab diese kleine Nature One, Liberty One, wenn du dich noch erinnerst, da irgendwo bei Ulm auf dieser Militärbasis. Ja. Da habe ich dich tatsächlich das erste Mal live gesehen und das war dann auch, dann damals Kind der Nacht live gehört, Tanzmaschine und so weiter, war auf jeden Fall ultra flash für mich, so. War echt, das hat mich auch sehr geprägt.
Und das sind halt einfach so Tracks, ich meine,
zeitlos.
Die war nicht ausgedacht. Das war einfach so, das ist passiert. Irgendwann, ich hatte diese Sachen im Kopf einfach, die Texte dazu. Ja. Und selbst Freunde von mir dachten, dass Kind der Nacht, dass es um sie ging. Und das ist totaler Schwachsinn, weil es ging um ein Mädel, im Prinzip um eine Escort-Tussi. Die habe ich ging es um so einen Bericht in einem Heft irgendwo, was ich aufgegriffen habe. Und das ist aber dann sowas dann natürlich auch für die ganze Community ja so viel bedeutet einfach. Sowas kannst du nicht erfinden. Das kannst du einfach nur machen oder nicht machen. Weil wenn du einen Text versuchst zu erfinden, dann kommt da sowas raus wie dein Schweiß.
Ja.
Was okay war, aber...
Ja, auch vor allem bis heute. Also ich sehe es ja selber, wenn ich die Nummer spiele oder auch wenn man die Nummer irgendwo hört im Club oder die Nummern, die funktionieren alle noch. Also die Leute können sich halt auch damit hart identifizieren.
Ich habe immer Musik erstmal für mich gemacht. Ich muss immer noch bis heute mich selber bei entertainen. Ich meine, ich habe irgendwie heute mehr Geräte, als ich jemals mir erträumt habe, aber habe früher mit nichts mehr gemacht, wo ich heute sage, oh, das war so geil, dass ich halt, das ist halt schwierig halt für mich heute, ich habe keinen Bock, Musik zu machen, wenn ich nichts zu sagen habe. Und wenn ich jede Woche irgendwie 1000 Promos mir durchhöre, das sind irgendwie 2, 3 gute Sachen dabei, die richtig geil sind. Es gibt da neue, coole Artists. Aber für mich ist es einfach so, wenn ich nichts zu sagen habe, sage ich auch nichts. Weil ich habe schon so viele Sachen gemacht. Selbst meine ganze EBM-Techno-Geschichte, die hat vor 25 Jahren schon irgendwie angefangen. Und die war in den letzten 3, 4 Jahren so groß. Aber es war ein bisschen anders als bei Amphetamin. Das war so, dass die ganzen Kids das respektiert haben. Und die alle Freunde geworden sind. Und was Neues draus gemacht. Mhm. Genau wie ich auch beeinflusst war von was weiß ich. Und die haben was Neues draus gemacht. Und das war was Geiles dran in den letzten 3, 4 Jahren, dass dieses ganze Ding einfach was anderes ist. So eine neue Community, neuer Sound. Du hast halt trotzdem 500 Leute für ein EBM Underground-Ding halt einfach, weißt du? Und das war halt einfach das Geile dran. Der Respekt, der da war. Und hat dann die Vermischung mit den Leuten, Freundschaften entstanden. Das ist viel wichtiger als Geld oder sonst irgendwas.
Ja, tatsächlich, letzte Woche, als Inhalt der Nacht hier war, mit dem hatte ich auch das IBM-Thema, weil der auch sehr davon geprägt ist. Und der ist ja deutlich jünger als du.
Der mir noch meinen Himmel- und Hölle-Remix schuldet, den er unbedingt machen wollte.
Also Chris, wenn du das siehst hier.
Er wollte ihn machen, nicht ich, sondern
also,
er wollte ihn machen.
Dann erst recht, ja, jetzt kommst du nicht drum rum. Nee, aber da merkt man es auch so, oder an vielen so jungen Künstlern, dass die auch so diesen IBM-Background haben und das auch wieder nach außen tragen. So, also die Kids, die jetzt 18, 19, 20 sind, die würden ja sonst gar nicht in Berührung kommen mit dem Sound. Also das,
ja, aber es ist auch geil, wenn ich jetzt irgendwie auf Tour bin und ich bin ja jedes Wochenende irgendwo auf der Welt und in der Backstage und treffe Leute, die halt irgendwie 20 oder 18 sind, weißt du? Ich meine, ich bin ja schon ein bisschen älter, aber die haben halt... Die saugen das von mir auf, so als genau wie ich von Bands wie Kraftwerk beeinflusst war oder von Duff oder was auch immer, Nizza App oder Front 242 und machen was Neues draus. Und das ist das Geile gerade, weil die nicht mehr so wie früher einfach alles klauen, wie in den 90ern, wenn Hit irgendwas ist, klauen alles, sondern es ist einfach so, dass die sehr viele aus dem Bereich, ich glaube IBM, Techno und so, das genommen haben, was Eigenes draus gemacht haben. Und das ist halt was Geiles dran gewesen, letzten 4 Jahren, wo eine ganz neue Szene entstanden ist und was genauso wie mit Acid zum Beispiel. Ich meine, ich mache auch viele Acid-Partys, wo ich halt spiele und es sind immer so, entweder jetzt IBM Techno, Acid oder halt ein Mix aus beidem und du musst einfach Spaß dran haben. Unabhängig davon, ich spiele halt nicht für mich selber als DJ, ich spiele für die Leute. Ich kann genau sehen, wenn Leute irgendwie Bock drauf haben und wenn halt die Mädels dann irgendwie vorne vor mir alle tanzen, dann mache ich ein Video davon und dann ist es halt einfach geil. Weil dann, war immer schon früher in den 80ern bei mir so, Anfangstagen von DJing, wenn die Mädels vorne stehen und tanzen, dann hast du es geschafft.
Dann ist es eine gute Party. Das hat tatsächlich auch mal zu mir jemand gesagt. So, hey, wenn du schaffst, dass die Mädels tanzen, dann wird es eine gute Party. So,
ja. Alles andere, die Typen kannst du alle vergessen, aber die Mädels sind die wichtigen.
Schön die Atzen weg.
Der ist so.
Ja, ist definitiv was dran, ne? Auf jeden Fall.
Dann schieben die Typen auch nach. Weil ja. Die meisten Typen, egal wie dick sie oder wie fett sie sind, die haben ein bisschen Schiss, aber wenn die Mädels vor der tanzen. Sehe ich auch, wenn ich mal, ich mache immer mal ein Video, wenn ich dran denke oder so, und dann hast du, wenn ich irgendwo spiele, dann hast du die Mädels vorne in der Reihe, die halt nur in BHs tanzen oder so. Manchmal fliegen auch die BHs. Und da musst du nicht heute ein bisschen aufpassen, dass du nicht so Sexual Harassment oder Scheiße machst, aber wenn es halt irgendwie so ein coolen Ding ist, dann ist es einfach so, da macht es einfach Spaß. Wenn, ja. Du kennst ja selber, wenn du als DJ spielst oder als Live-Act, wenn das Publikum dir was zurückgibt, bist du auf jeden Fall ein besserer DJ, ein besserer Live-Act und sonst was. Und das ist das, safe, wo ich, ja. Ich komme aus einer Zeit, als ein DJ ein Scheißwert war. So Anfang, ich habe mit Rap und Elektro, Italo-Disco angefangen. Mhm. Und da war es so, als DJ habe ich einen Scheiß, war ich ein Scheißwert. Ich habe im Hintergrund gespielt, in vielen Cafés, von Jazz über Rock, allen Scheiß gespielt. Ich habe für die Leute gespielt. Das mache ich auch heute noch. Mhm. Wenn ich halt sehe, dass da manche Sachen nicht funktionieren oder sonst irgendwas, dann ist es einfach so. Und dann hast du ein Händchen dafür, dass du was machst, wie jetzt in England oder so, oder in Dublin, wo ich dann am Ende, letzte Track war dann You Spin Me Right Round. Mhm. Und die Typen, die drehen alle total durch, die Mädels, und ziehen sich auf der Bühne aus. Und das ist halt sowas, wo du das Ganze mit Geld nicht kaufen darfst.
Ja, geil. Ja. Was soll man da sagen? Ja,
Monolog beendet.
Ja, gerade eben sagst du noch, wenn du dran denkst, ein Video zu machen, so heutzutage ist das ja fast unabdinglich, oder beziehungsweise will man, dass die Leute glauben lassen, so ohne Social Media, ohne dauernde Präsenz funktioniert es nicht. Wie siehst du das als einer, der das komplett ohne den ganzen Kram kennt, der aus einer Zeit kommt, als es noch gar nicht gab, als es irrelevant war?
Ist nicht ganz richtig. Ich kenne es aus einer Zeit, wo ich für Videos, für Silent Breed, Sync In, es hat 125.000 Mark gekostet, das Video. Oder 125.000 Euro. Und davon muss ich die Hälfte zahlen. Okay. Und das Video war so schlecht, dass ich nicht mal mehr selber mit drin sein wollte. Also ich kenne es schon, aber heutzutage ist halt, mittlerweile habe ich jemanden aus Italien, der Rod, der V-Plasma, der macht halt meine Videos, und der ist halt ein ganz junger Typ, der ist halt so extrem enthusiastisch, macht das auch für mich einfach so, weil er einfach meine Musik geil findet. Und du musst natürlich, ich sehe das ja selber, wenn ich bei Facebook oder Instagram was poste, wenn ich bei Instagram oder Facebook meine Platte, wie heute zum Beispiel, jetzt irgendwie aufnehme, ein Video und das poste, hast du natürlich viel mehr Feedback, als wenn du halt nur irgendeinen Blödsinn postest. Und gerade bei Facebook wird ja sehr viel geblockt mittlerweile. Und wenn ich halt Mädels habe, wie in Granada zum Beispiel, habe ich schon irgendwie 30.000 Leute, die da draufklicken. Und das ist halt, du merkst es schon, wenn da passiert einfach was. Und ich versuche dann auch natürlich das irgendwie im Rahmen zu halten, dass es halt nicht zu strange wird. Wie jetzt, ich habe vor ein paar Wochen in Berlin gespielt, und dann meinte meine Frau zu mir, so, hast du nicht gesagt, dass die Mädels vorne alle oben ohne sind? Das habe ich gar nicht gesehen, weil ich halt so einen Tunnelblick hatte.
Natürlich nicht gesehen.
Ich habe es echt nicht gesehen. Nein, es ist kein Scheiß. Es war bei Szeneputzen, es war im Polygon. Hammer Party, Hammer Leute. Ich habe also einen Tunnelblick gehabt, ich habe es gar nicht gerafft. Die hat gemeint, ich habe es nicht online gestellt. Mhm. Sie hat nur gemeint, hast du nicht gesagt, ich habe es überhaupt nicht gerafft. Null, ja. Wirklich, stimmt. Weil ich einfach so einen Tunnelblick hatte, weil die Party so der Hammer war. Ich habe es halt auch dann, klar, wenn ich es hochgestellt hätte, wäre es natürlich so ein Shitstorm gewesen. Ja. Da musst du heute ein bisschen aufpassen. Also zu meiner Zeit, wo ich wirklich noch hardcore unterwegs war mit Mädels und so, wird heute auch nicht mehr gehen. Aber ich meine, wenn die alle Spaß haben, und dann postest du dann auf Instagram was oder postest was auf Facebook oder was auch immer oder auf wo auch immer, dann kriegst du natürlich ein Feedback.
Ja.
Klar. Ich weiß, ich kenne das Response von Facebook, Instagram, Twitter, bla bla bla, wenn ich halt eine Platte release und mache halt sehr, sehr viel für die Fans, sehr viele Special-Sachen auf Bandcamp, wo halt 100 Platten nur darüber gehen und die im normalen Vertrieb anders aussehen. Und dann merkst du schon, dass halt irgendwie was geht. Mhm. Weil die Leute auch wissen, okay, der Heckmann macht was für uns, der unterschreibt uns die Platten auch. Ist halt die Verbindung direkt mit den Fans, nicht nur dieses distanzierte so, ich bin der König, ihr seid alle nur so Fußvolk. Und genau das Gegenteil, ich bin mit den Leuten direkt in Kontakt, verpackt die Platten selber, schickt die raus. Und das macht halt schon ein bisschen was aus, mhm. So die Fanbase. Wo, wenn ich halt irgendwie 100 Platten Special mache, wie jetzt die neue von mir, Die sind dann innerhalb von 2-3 Tagen ausverkauft und der Rest geht über den Vertrieb. Ja. Und die Fans wissen, okay, die kriegen sie halt. Manche packen halt dann irgendwie meine Special Releases auf Discogs für 299 €. Und da kannst du halt nichts machen. Ist halt so.
Aber das ist schon eigentlich immer so gewesen, oder? Zumindest seit ich dich kenne, war dir das immer sehr wichtig, der Kontakt mit den Fans, mit den Leuten, die dich unterstützen,
auch ja, klar.
Viel selber zu machen.
Also ja, ich glaube,
Artworks machst du selber, du schneidest selber, du masterst selber, oder?
Also ich komme aus der DIY-Szene, so Post-Punk Anfang 80er. Und ich bin aufgewachsen mit Factory Records, Mute Records und diesen ganzen Neudeutsche Welle, aber die coolere Seite davon. Und im Endeffekt ist einfach so, dass ich bin kein Control-Freak, aber ich habe immer alles selber gemacht. Wie du schon sagst, Musik, Mastering, Grafik und allem Blödsinn, weil im Endeffekt es immer so ist, dass es irgendwie, ich wollte meine Musik nicht irgendwie von anderen Leuten eben kontrollieren lassen. Ich habe nie einen Manager gehabt, habe alles selber gemacht und hatte nie Bock, dass jemand über mein Leben oder meine Musik irgendwie so verfügen kann. Mhm. Es gab ein paar Ausnahmen, als es dann wie zu groß wurde mit Lizenzen oder so. Aber es ist bis heute so. Was so in den letzten 3, 4, 5 oder 10 Jahren keine neue Version von Amphetamine gesehen. Und ich hatte sehr viele Anfragen.
Kann ich mir vorstellen.
Die wollten, schick mal die Stems. Es gibt keine Stems, war ja alles live. Ja. Oder schick mal das und schick mal das. Oder wir wollen neue Versionen machen. Ich schreib mal zurück, wenn ihr den Track respektiert oder Tanzmaschinen oder so, für was das steht, lasst die Finger davon. Ja. Das machen auch alle. Zum Glück.
Ja.
Weil meine Musik ist mir sehr, sehr wichtig. Da stehe ich auch 100% hinten dran. Und wenn irgendwas da schief läuft, dann bin ich ja schon so klar, okay, so geht's nicht. Wie jetzt, wenn jemand eine Coverversion macht von Amphetamin, gab es auch mal vor 2 Jahren. So totale Fans, die dann sagen, ja, die kommt nächste Woche raus. Ich so, Moment mal, nächste Woche raus. und das Label in Belgien dann meinte so, ja, wir arbeiten mit Jean-Michel Jarre. Und so sag ich, ja, ist mir das scheißegal. Ja. Weißt du, weil die können es machen, ja. Klar, aber ich meine, ich sage immer so, wenn ihr das respektiert, lasst die Finger einfach davon.
Ja.
Weil das ist halt meine Musik oder genau wie bei Ralf Hütter, der mit Moses P. halt wegen 2 Sekunden Trans-Europa Express im Clinch war. Ich verstehe Ralf Hütter.
Okay.
Wenn der Moses P. ihn gefragt hätte vorher, kann ich mal das benutzen, Metall auf Metall, hätte er auf jeden Fall ja gesagt. Aber so ist es halt einfach so. Klauen oder so, ich meine, es ist immer so ein Ding, so gerade aus dem Hip-Hop oder Rap oder so.
Da gehört das Samplen ja auch dazu.
Ja, ich verstehe schon. Ich bin halt froh, dass halt viele das auch einfach respektieren.
Ja. Das heißt, alle Remixe, die es dann mal gab von den ganzen Hits, die hast du auch selber bewusst ausgesucht oder die Remixe?
Nee, stimmt nicht. Nee, Amphetamin habe ich damals auch lizenziert nach Belgien und die haben mich auch ganz schön abgefuckt. Das war so ein belgisches Label, mit die halt viele Sachen auch in Frankreich und so halt waren. Und jetzt ging es halt lange hinher mit Anwälten und Scheiß und so und bla. Und ich meine, im Endeffekt klingt vielleicht ein bisschen irgendwie überheblich, aber am Fettermann hat mein Haus bezahlt und genauso viel habe ich auch verloren.
Okay. Kommt daher auch dieser Drang ein bisschen, alles selber jetzt, alles selber zu machen?
Das war vorher schon so. Okay. Aber bei einem Fettermann war es einfach so, ich meine, für mich war das abgehakt. Nach den Picture Discs und meinem eigenen Vertrieb damals über Uptown und so. Und dann kamen die halt, wollen das machen. Ich war schon ganz woanders. Hat diesen Analogsequenzer, hat die Death, die was ganz anderes war. Von da war es mir nicht mehr so wichtig. Aber dann, dass das irgendwie so groß geworden ist irgendwann, da habe ich halt gemerkt, so, okay, du musst halt schon mal ein bisschen aufpassen, wem du irgendwas gibst. Und dann kam halt, obwohl die Sachen ausgelaufen waren, kamen immer noch wieder White Labels oder Bootlegs über Discomania und irgendeinen Scheiß. Und habe ich gedacht, irgendwann, okay, jetzt reicht's. Und von daher, mit der Silent Breed war es okay, es war lustig. Und damals hätte ich auch die Tanzmaschine verkaufen können. Da habe ich aber gesagt, nö, das ist was so bedeutend ist für manche Leute. Und dann gerade Kind der Nacht zum Beispiel, was halt, wo halt, ich meine, wo dann irgendwie 10.000 Leute mitsingen. Weißt du, das ist halt schon so das Ding, wo ich halt auch herkomme aus dem.
So, ja, genau so war das, als ich es dann damals das erste Mal gesehen habe.
Ich habe halt früher sehr viele Texte geschrieben, die halt sehr bedeutungsschwanger waren. Aber das war halt was den Leuten was bedeutet im Nightlife. Mhm. Und das kannst du nicht erfinden. Ich meine, da gibt es 2, 3 Sachen wie La La Land vielleicht oder Take Me Baby, die halt noch was aus der Richtung haben, aber es gibt nicht viel, was wirklich bis heute überlebt hat. Weißt du, so eigenständig irgendwie mit Worten im Techno-Bereich oder so irgendwie überlebt hat.
Ja, und vor allem sind ja deutsche Vocals. Aber die Tracks werden ja auch.
Da komme ich ja auch her.
Aus der gespielt.
Ja, nee, nicht, weil ich jetzt irgendwie national veranlagt bin, sondern genau, weil ich fand, ich meine, hat mit Udo Lindenberg angefangen zum Beispiel. Also Deutsch fand ich immer für mich so, und das war für mich in dem Kontext einfach irgendwie viel, viel cooler, als Englisch irgendwas zu machen. Und früher habe ich in den 80ern meine ganzen eigenen Depri-Sachen dann in Englisch halt verfasst, aber dann das Ding wie Tanzmaschine oder Kind der Nacht oder selbst Ponyhof war halt irgendwie so, es hat auch funktioniert, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Weil heute können wir sagen, wir sind halt Deutsche, ohne dass wir, ich kenne meine Geschichte, ich kenne meine Vergangenheit, aber wir können heute auch sagen, können es auch über Scheißdreck aus der scheiß Nazi-Zeit kaputt lachen, weil das war halt lange Zeit nicht so. Und das ist auch gut. Ich finde heute diese ganze, ich finde teilweise fehlt mir so ein bisschen nicht asozial, aber diese unpolitische Scheiße, so Spaßprogramm, weißt du, so einfach, wo du einfach lachen kannst über Blödsinn, weil heute ist sehr, sehr viel, sehr verkrampft einfach auch so.
Ja, definitiv. Also vieles, über das man gerne lachen würde oder über das wahrscheinlich auch Leute gerne lachen würden, trauen sie sich nicht zu lachen, weil sie denken, okay, irgendeiner zeigt dann mit dem Finger auf mich oder irgendeiner postet
irgendwas. Ja, gerade im ganzen Socializing, wenn du halt irgendeine Scheiße schreibst, heute schreibst du halt so aus Spaß irgendeinen Blödsinn, dann bist du morgen irgendwie weg oder so. Ja. Also ich meine, das ist halt schon irgendwie absurd, weil keiner sich mehr traut, irgendwas zu sagen.
Ja.
Siehst du ja in unserer politischen Landschaft in Deutschland oder egal, wo du hinguckst, in Europa oder sonst irgendwo. Es ist halt einfach totaler Schwachsinn. Ich meine, in Frankreich sind sie schon seit 2 Monaten, 3 Monaten auf der Straße und da geht gar nichts mehr.
Ja.
Und in Deutschland passiert überhaupt nichts.
Ja, da guckt eher jeder, dass er irgendwie gut dasteht oder sich gut verkauft, gut präsentiert.
Thüringen oder was auch immer. Und man hast du den ganzen langweiliger Politiker. Es sind ja keine Politiker mehr. Es sind ja alles nur noch irgendwie, die warten nur 4 Jahre ab, bis sie dann in irgendeinem Vorstand irgendwie hocken und dann irgendwie dann weitermachen. Ob es jetzt AfD, CSU, CDU, SPD oder irgendwas.
Nimmt sich alles nicht viel.
Alles für den Arsch. Ja. Ich meine, da ist halt die Jugend auch gefragt, zu sagen, okay, wie jetzt die Fridays for Future oder sonst irgendwas, mal zu sagen, okay, jetzt reicht's einfach mal. Aber die machen trotzdem nichts. Das ist alles traurig. Und deshalb ist halt einfach Techno oder die Musik immer noch das Universelle immer schon gewesen, in die Welt zu fliegen und das halt irgendwie, dass du Leute irgendwie triffst und dann in Australien, Tasmanien, China, Amerika und daraus irgendwie was entsteht, was wichtiger ist als Politik oder Weltscheiße halt.
Oder was es das halt zumindest mal vergessen lässt für ein paar Tage. Ja,
wir treffen ein bisschen ab in die Politik gerade so ein bisschen.
Ja, gerade eben schon von dir selber gesagt, so weltweit, du bist weltweit unterwegs, schon immer gewesen, aber immer in Mainz geblieben.
Ja, weil ich habe relativ. Als ich angefangen habe, mit meinem Technokram zu reisen, so 91, war es so, dass, wenn alle irgendwie ins Ausland gehen, war ich froh, wieder zu Hause zu sein. Weil ich dann damals auch schon sehr, sehr viel unterwegs war und dann war es für mich immer so, weil ich komme aus der Arbeiterklasse, bin immer Arbeiterklasse gewesen. Ich bin montags zu meinen Großeltern zum Essen gegangen, nach dem Wochenende. Ich meine,
wenn es geht mit dem Essen.
Nicht so ganz ausdiskutieren, aber da fällst du halt wieder zurück in die Arbeiterklasse und du kommst halt auf den Boden zurück. Und das ist halt das Ding einfach. Und so bin ich auch heute noch geblieben. Ich habe mich niemals als Superstar gefühlt. Und ich war so in Australien und auf der Straße Leute dich anschreien, so Heckmann und bla. ist halt schon geil, aber so bin ich halt nie gewesen. Ich wollte immer Rockstar und Superstar sein natürlich, wie alle Großen, aber bin zum Glück auf dem Boden geblieben bis heute. Und das ist halt, macht einem auch Spaß. Und heute bin ich mehr zugänglich zu den Leuten als früher. Früher war ich so ganz distanziert. Hier ist meine Musik, der Rest bin ich. Aber heute ist es halt, ich meine, es ist halt einfach immer noch geil, dass Leute, da kommen Leute zu dir und sagen dir, wegen dir habe ich angefangen Musik zu machen und ich bin 19. Ja. Das ist halt krass, das ist halt geil.
Ja, tatsächlich, ich kenne dich aber nur so mit dem Kontakt mit den Leuten, also auch was feiern mit den Leuten. Ich kann mich noch erinnern, als du das erste Mal hier gespielt hast, 2009, also im ersten oder zweiten Jahr, als ich dich damit nerven musste, dass du auch bitte live spielst, weil du da nicht so...
Ja, war okay, aber damals.
Ja, war geil, aber du wolltest erst nicht so. Und danach wir waren noch ewig hier und dann waren wir noch bei Freunden after den ganzen Tag. Und
so. Ja, aber so ist halt für mich, das ist halt für mich Techno einfach. Für mich ist halt Techno nicht halt 5 Minuten vorher zu kommen und dann und überhaupt nichts zu raffen, was im Club abgeht. Und dann direkt wieder abzuhauen, wenn es halt vorbei ist. Und vielleicht ist es auch ein Fehler für die Gesundheit auf jeden Fall, aber ich bin gerne früh da, quatsch mit den Leuten, und habe Spaß dran und dann feiere mit den Leuten auch einfach und gehe als meistens als Letzter irgendwie aus dem Club raus, direkt zum Flughafen, weil ich mache das nicht als Job. Für mich ist es einfach eine Berufung und einfach Spaß. Und ich finde es einfach schlimm, klar ist es ein Business irgendwo, aber ich finde halt Leute, die halt irgendwie 5 Minuten vorher kommen, überhaupt nicht raffen, was im Club abgeht und dann wieder abhauen, das sind für mich einfach keine... Und da komme ich aus einer Zeit, aus den 80ern, wo du als DJ ein Scheißwert warst, du musst die Leute entertainen. Ich bin eher Entertainer als Musiker oder DJ, im Endeffekt, wenn ich halt hier bin oder abends oder sonst irgendwas. Macht ja auch Spaß, muss ja auch Spaß machen. Wenn ich halt keinen Spaß dran habe, dann bleibe ich im Arsch daheim.
Gutes Statement auf jeden Fall. Ja, vor allem ist es halt auch sehr im Gegensatz zu denen, die jetzt, sage ich mal, die aktuellen, ich will jetzt nicht sagen so die, ja doch, so die obere Riege der DJs, die eben so 5 oder 10
da
Minuten
ich halt,
vorher kommen.
Da war ich mir zu sehr underground, zu sehr zu blöd einfach zu sagen, meine Gagen halt anzupassen in die 5-6-stelligen Dinge. Ich bin immer noch zu billig. Aber das hat mir nie so viel ausgemacht. Weißt, das war für mich immer wichtiger, diese zwischenmenschlichen Scheiße. Du lernst Leute kennen, du lernst neue Freunde kennen auf der ganzen Welt. Und das ist halt einfach was, das kann dir kein Geld bezahlen. Einfach. Das ist halt was, das ist, ich meine, ich war auf der ganzen Welt unterwegs, bin dafür bezahlt worden, hat Spaß gehabt, hab neue Freunde gefunden. Das ist halt was, das ist besser als Rock'n'Roll-Star zu sein, weißt du?
Ja.
Ich muss keine 200 Konzerte geben im Jahr. Ich mache halt jedes Wochenende mein DJ-Ding, habe meinen Spaß, kriege meine Kohle vorher und alles andere, was ich dann am Abend mache, mache ich mit den Leuten. Das macht einfach Spaß. Und das ist halt, ich muss keine 7 oder 8 Mal in der Woche auflegen. Weißt du, wie es viele halt machen? Manche Sachen verstehe ich nicht, wenn manche dann irgendwie 10.000 Euro kriegen, weil sie seit 2 Wochen Musik oder irgendwie auflegen. Aber da bin ich halt lange drüber weg.
Aber wie fühlt sich das an und wie siehst du das? Mit was für einem Blick oder mit was für Gedanken schaust du dir die beschriebenen Acts oder die Szene an? Die
ja, ich meine, entwickelt hat? Ich finde es okay. Ich meine, wenn mir jemand 50.000 Euro bietet, für eine halbe Stunde zu spielen, sage ich auch nicht nein. Aber ich meine, das ist halt, so bin ich halt nicht. Ich spiele halt für die, ich habe halt Bock, dass Leute, die halt kommen, wenn ich spiele, auch Bock auf mich haben. Nicht nur, weil einfach, weil ich halt irgendwie, jetzt gerade so gehypt bin oder so, weißt du? Ich meine, ich habe auch zu 90ern, zu seinen Breed-Zeiten ein paar Sachen abgesagt, die richtig fett bezahlt wurden, aber so Kommerz-Scheiß, weil was soll ich da machen? Weißt du? Wenn alle so hätte der, dann stehe ich dann da, mache halt mein Techno. Und so ist es halt heute, ich meine, die sind halt clever. Und das sind viele Sachen, die aus England kommen, über Manager, über Agenturen. Und ich war ja schon immer aus Deutschland. Und ich habe auch sehr viele Leute beeinflusst. Und FX Twin ist bis heute ein guter Freund von mir. Und ich meine, ich war mit der deutsche FX Twin zum Beispiel. Also da kannst du mal zurückschauen, wie es halt...
Ja.
Aber ich meine, ich mache Scheiß seit 30 Jahren fast. Und besser kann es gar nicht sein. Die meisten Rockbands haben seit 5 Jahren oder nach 5 Jahren aufgegeben.
Ja, stimmt. Aber trotzdem RTL Chart Show gewesen. Wie kam
ja,
das?
Mich, ja, das war ja auch geil. Die haben mich ja angefragt. RTL Chart Show. Warum auch immer, die mich angefragt haben. Die wollten mein Modularsystem halt in der Show haben. Die wollten halt, haben mir halt einen Scheißer geboten. Da habe ich gemeint, ich kann mich im Arsch lenken. Ich baue das Zeug nicht aus dem Studio ab. Komme halt für wenig Geld. Da haben sie mal richtig was gezahlt. Und das Geile war, ich meine, es war eine Synthie-Pop-Episode. Da war Human League da. Jean-Michel Jarre, mit dem wir in meiner Backstage waren. Wir haben uns halt komplett kaputt gelacht über irgendwie einen Scheißer. Und das war schon geil, einfach. Und das Problem war einfach bei der Show, ich bin ja relativ cool, wenn ich sowas mache, aber wir waren am Vortag mit meinem Kumpel Ramon Zenker saufen und wir waren etwas übernächtigt. Und mir war es dann etwas schlecht, als wir da gehockt haben. Und dieser ganze Scheiß, dieser Geißen und der ganzen, da war ich halt schon ein bisschen leicht übernächtigt oder so, würde ich mal sagen. Und der Oliver Geiß ist ja jemand, der hasst halt Experten. Das erste, was ich gemacht habe, als er mir vorgestellt wurde, hi, ich bin der Experte. Ja, weil, ich meine, das ist eine Riesenproduktion, die Produzenten waren der Hammer, die Leute waren der Hammer, ich habe mit den ganzen Models in der Garderobe gesessen, in der Schminke, weißt du, und war halt total übernächtigt, total durch und stand dann mit dem Phil Oakey von Human League und habe dann, weißt du, so, das war total so surreal einfach. Aber es war geil, war lustig. Aber das Geilste war noch, dass meine Frau dann dachte so, die war im Publikum, wir haben ein paar Freunde dabei gehabt und die hat gesagt, ja, mach schon locker, das geht, schaffst du schon. Und weil der Geisel mich einfach langweilig fand, meinte, dachte ich, wäre halt komplett ein Nerd. So, hast du eigentlich eine Freundin? Da habe ich gedacht, ja, hab ich eine Freundin, die hockt da oben. Und wir sind direkt hochgelaufen und die so, ah, scheiße, jetzt will er mich im Fernsehen und so, weißt du so. Weil so Fernsehshows sind einfach für den Arsch. Der Hintergrund war echt cool, die ganzen Leute, aber ich meine, im Vordergrund, ich meine, ich musste dann irgendwie auf Minimoog präsentieren, wie Around the World passiert ist und so ein Scheiß, weißt du, das war so Around the World, around, und dann haben die alle geklatscht, das war total absurd, also. Aber es war lustig, war echt lustig. Und, aber der Hintergrund war echt gut, die Produktion war der Hammer, du siehst, kommst in diesen Raum rein, da hocken 100 Millionen so Lampen drin und so, aber der Geisen hat auch überhaupt keinen Plan von irgendwas. Also null. Von gar nichts. Und das war halt so, war eine Erfahrung auf jeden Fall.
Würdest du wieder machen? In dem Rahmen oder mit den Gästen?
Ja, ich meine, also ich muss sagen, die haben am Anfang mir echt einen Scheiß geboten. Dann ging es halt um richtig Kohle mit Auto und Hotel und allem drum und dran. Das war schon okay. Und die Leute, auch gerade die ganzen Leute, die die ganze Aufbau gemacht haben. Und irgendwann habe ich dann gemeint, soll ich eigentlich irgendwas mit dem Modularsystem machen? War so ein riesen Schrank. Und sie so, nö, nö. Und dann irgendwann kamen sie so, 5 Minuten vorher, kannst du was machen? Ich so, jetzt ist es zu spät. Und das ist halt, ja, ich meine, das sind so Sachen, die macht man halt mal so als Spaß. Genau wie ich früher bei der Daisy D in der Club Rotation war.
Ja, stimmt, das gab's.
Und das auch. Ist halt so, das waren so, die habe ich mal nach dem Amphetamin-Ding mal gemacht, aus Spaß einfach, mit seinem Breed. Und dann kam klar, die ganzen Arschlecker natürlich, die alle, oh, wir sind so große Fans und so, bla. Ja. Und das war schon lustig. Beim Bravo Hits 23, hallo, was suche ich auf der Bravo Hits? Den Track, den habe ich im Keller gemacht in der Stunde. Also es war schon sehr absurd.
Ja.
Aber lustig.
Ja, so die letzten Jahre, also jetzt waren wir ein bisschen mehr in der Vergangenheit, so die letzten Jahre ging bei dir auf jeden Fall, kann man schon sagen, wieder viel steil nach oben. So. Also so zumindest seit wir uns kennen, würde ich jetzt sagen, so die letzten 2-3 Jahre und auch jetzt dieses Jahr, kommende Jahr wahrscheinlich, bist du schon so viel unterwegs wie davor eher nicht so, oder?
Ich war immer unterwegs viel, aber ich habe halt natürlich klar, das Ding ist halt, es gab diese EBM-Techno-Revival-Geschichte vor 4 Jahren. Das hat mich halt extrem wieder so noch mehr nach vorne geschoben, was aber ganz cool war. Weil es auch diesmal nicht so war wie früher, so, dass jeder es geklaut hat und es war immer so ein Give and Take. Du hast die ganzen neuen Leute getroffen und es waren dann irgendwie auch Freunde oder Fans, heute sind es alle Freunde. Und das war dann schon geil, weil es einfach eine ganz andere Szene auch ist. Und nach diesem ganzen Minimal-House-Scheißdrecks-Rotz, bla bla bla, war das halt wieder was, wo dann immer sagen kannst, ich spiele mal die 140 BPM. Weißt du, so nicht wegen der Geschwindigkeit, also einfach so was Geiles, wo Leute wieder Spaß haben und bla. Und da ging ja diese Spaß-Geschichte wieder so ein bisschen los, so wo du sagst, okay, du kannst mal wieder ein bisschen mehr auf die, noch mehr draufhauen. Und jetzt ist gerade mal so dieses Rave-Ding angesagt gewesen, aber das Problem ist dann bei den neuen Sachen, wenn die Leute draufspringen, dass jeder wieder die alten, gibt's einen Track, der funktioniert, jeder covert den Scheiß wieder, bla bla bla, Mantasm Sounds und bla, sonst T99 und sonst irgendwas. Und das finde ich ein bisschen schade, weil es gibt viele geile neue Produzenten und Musiker, die was machen, aber viele, die dann auch einfach wieder auf den Zug aufspringen die ganze Zeit.
Ja, gerade ist doch auch zum Beispiel dieses Trance-Revival irgendwie ganz groß.
Ja, das ist halt genau was ich überhaupt nicht haben kann.
Genau.
Das ist so Arpeggios, die dann so im, nicht im Moll, sondern in Dur sind, so total trancy, geil anfangen, aber dann total so cheesy Fuck-Scheiße werden, das brauche ich wirklich nicht.
Ja, kann ich verstehen. Also ich verstehe auch das Revival überhaupt nicht. Ich meine, klar, Musik am Ende Geschmackssache, wenn es die Kids feiern
alle,
und so.
Alle wollen irgendwie ein neues Revival, jeder will irgendwie ein Revival von der
ja,
und
das.
Es ist halt einfach klar. So.
Nachdem es irgendwie von allem schon Revival gab, ist jetzt halt mal Trance dran. So. Ja. Minimal Revival kommt sicherlich auch früher oder später.
Ich hoffe, das kann ich irgendwie abwenden.
ja, du machst ja auch seit... Ich will jetzt nicht wieder eine falsche Jahreszahl sagen, deswegen sage ich einfach, sehr langer Zeit auch eigene Labels oder jetzt eigenes Label mit AFU. Früher tatsächlich auch viel mit anderen Künstlern und hast auch viel andere Künstler gepusht oder auch rausgebracht. So. Wie gesagt, ich kann ja selber ein Lied davon singen. So die letzte Zeit ist es aber, ja, konzentrierst du dich da eher auf dich oder ist das Label jetzt...
Nee, es geht nicht mehr, weil ich habe einfach keine Zeit mehr. Ich habe so viel Zeit investiert für andere Leute. Ja. Und ich habe einfach keine Zeit mehr, mich um andere Artists zu kümmern. Das ist einfach so, ich habe nicht mal mehr Zeit, meine eigene Musik zu machen, durch mein Mastering und Touren und den ganzen Scheiß die ganze Zeit. Und ja, habe irgendwann auch gesagt, okay, jetzt reicht's, jetzt mache ich nur noch Musik oder mein eigenes Ding. Alle Energie geht halt einfach da rein und mache keine anderen Artists mehr. Das habe ich seit 93 gemacht, mit Trope Records früher, mit AFU und allem. Aber es ist auch so ein undankbares Business so ein bisschen. Und jetzt mache ich halt mein eigenes Zeug und das ist für mich im Endeffekt irgendwie einfacher.
Ja, macht ja auch Sinn. Also wenn du eh schon nicht so viel Zeit, also die Zeit knapp bemessen ist, dann die...
Ja, es ist auch einfach Zeit, ja. Ein Zeitproblem. Weil ja. Ich kann halt keine Zeit in Artists investieren, die ich halt dann von mir wieder abgraben muss halt. Weißt du, weil ich selber für meine eigene Musik keine Zeit mehr habe. Da mache ich auch keine Podcasts, keine Remixe, keine Interviews eigentlich. Weil... du musst heute so viele Sachen machen, die du früher nicht machen musstest. Wie zum Beispiel, ich habe früher nie Promotion gemacht für meine Sachen. Du musst heute alles machen für Promotion. Promotion, sämtliche Socializing-Sachen und bla 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 alles. Und das raubt einfach total viel Zeit von deiner Musik auch. Und wenn ich dann noch anfange, Podcasts zu machen und noch Remixe und das und jenes, dann geht's einfach nicht mehr.
Ja.
Also habe ich irgendwann gesagt, jetzt muss ich mal ein bisschen an mich denken. Jetzt, wo ich 40 Jahre alt bin, muss ich mal sehen, wo ich halt mal ein bisschen an mich selber denken muss.
Aber ich könnte mir auch ehrlich gesagt einen Thomas Perkmann Podcast gar nicht so geil vorstellen wie eben dieses Live-Ding. Also so,
ja, weil ich hasse es auch. Es gibt ja also schon ein paar Sachen von mir als Mixe online. Aber für mich ist immer so, ich meine, wenn du auf einer Party bist, die Erinnerung an die Party ist immer irgendwie deine Erinnerung. Und wenn du den Track, den Mix nochmal hörst, das ist halt nicht das Gleiche, weißt du? Ja. Sondern du bist halt da, du hast eine geile Party und das wirst du für immer in deinem Körper, in deinem Kopf haben. Aber wenn du es immer wieder neu hören kannst, irgendwann hat es keine Bedeutung mehr. Und so ist es dann einfach so, wenn du eine geile Party hast, Leute Spaß gehabt haben und alle happy waren, dann ist es besser, als wenn du es nochmal 10.000 Mal anhören kannst auf Soundcloud, YouTube oder was oder wo auch immer halt.
Und die Momente lassen sich eh nicht so transportieren.
Nein, das klingt auch immer, das
sehe ich auch so.
Immer beim Mix irgendwie über einen Computer oder zu Hause beschissener, als wenn du im Club das halt machst. Weil im Club klingt es halt immer natürlich halt in dem Moment, wo du halt auch Party machst und so, immer besser, als wenn du es natürlich dann nochmal und nochmal und nochmal. Und das versuche ich auch zu bewahren, weil ich sage den ganzen Leuten, ich habe keinen Bock auf Aufzeichnungen, scheiß drauf. Weil entweder seid ihr da und seid dabei oder halt nicht.
Ja. Sehe ich auch so, ja. Auf jeden Fall. Ja. Vor allem, wie gesagt, der sich dann im Nachhinein anhört und nicht auf der Party war, kann ja auch den Vibe gar nicht nachvollziehen.
Genau, so. Hat überhaupt keinen Bezug dazu. Eben.
Ja.
Ich meine, klar, es ist dann, ich meine, es ist so, dass ich irgendwie nicht mixen kann oder so, aber es ist halt einfach so, den Vibe, den du halt rüberbringst in dem Moment, wo du halt auflegst für die Leute und Leute dir ein Feedback geben, das kannst du auf einem Mix, wo du nicht da warst, nicht überhaupt nicht nachvollziehen.
Richtig, ja. Ja, wir hatten ja vorhin schon kurz im Taxi auch das Gespräch, dass dir das tatsächlich alles nach wie vor noch so viel Spaß macht und du das halt für die Leute machst so und für dich, ne, für die Musik. Was denkst du, wie lange machst du es noch? Also nicht, wie lange machst du es noch im Sinne von...
Okay, vielleicht falle ich dann irgendwie heute Nacht irgendwie total drauf von der Bühne, keine Ahnung. Ich meine, das Ding ist einfach so, ich bin ja schon ein bisschen fortgeschritten in meinem Alter, aber ich habe ein Herz wie ein 25-Jähriger und einen Kopf genauso. Und das Ding ist einfach so, dass ich Bock drauf habe. Ja. Ich meine, die Stones oder wer auch immer sind mit gefühlt 120 Jahren noch unterwegs. Dieses Ding wie früher, dass wenn ich in den 80ern im Club war und sah jemanden, der 30 war, dachte ich, was will der alte Sack hier? Ja. Das ist lange vorbei. Weil das ist schon so ein bisschen, die Barriere ist weg zwischen Alter und bla bla bla. Und ich merke das immer, wenn ich irgendwo spiele. Und die Promoter sind 20 Jahre alt. Die sind halt 30 Jahre jünger als ich. Und die fragen mich ja, was können wir besser machen und bla bla bla. Und dann merke ich halt, dass es halt mir immer noch so viel Spaß macht, weil ich habe einfach eine Passion dafür, weißt du, so, wie schon gesagt, ich komme nicht halt hierher, leg auf und verpiss mich wieder, sondern ich bin halt hier, sauf Jägermeister und besauf mich oder mache auch was auch immer und bin der Letzte, der meistens aus dem Club rausläuft und solange ich das noch machen kann, und das Gefühl habe, dass ich halt nicht irgendwie falsch am Platz bin, dann mache ich das auch. Ja. Wie lange das noch so geht, keine Ahnung.
Ja, solange
es Im Moment funktioniert es. Also.
Ja. Denkst du auch, oder der Kontakt mit so vielen jungen Leuten hält einen auch mit jung?
Ja, natürlich. So. Na klar. Ja. Aber es ist halt nicht so, dass es halt irgendwie blöd ist mit den jungen Leuten. Es ist eher so, dass es halt Das ist so ein Give and Take einfach so, weißt du? Die ist, ich würde, wenn ich 20 wäre und würde jetzt mich sehen, würde ich sagen, hallo, was willst du eigentlich noch hier? Ja. Da müssen halt Generationen da sein, die eigentlich schon besser oder noch coolere Sachen machen. Aber die respektieren das. Und das macht das, was macht das irgendwie aus, weil ich auch offen bin für die oder und genauso auf dem Boden geblieben bin wie die halt. Und es ist halt manchmal schon absurd, wenn ein 18-jähriges Mädel sagt, wie alt bist du? Und ich sage halt, schätz mal, 39. Und dann sage ich, cool.
Stimmt.
Ja, aber es ist halt, wenn es halt mal irgendwann, wenn ich merke, dass es halt irgendwie zu viel wird oder zu krass wird, dann muss ich irgendwie sagen, okay, dann reicht's auch mal. Wird schwierig auf jeden Fall. Ja. Aber es macht halt Spaß. Ich meine, wir sind heutzutage eh nicht alt. Also ich meine, so wenn ich manche sehe, die in meinem Alter sind, aus meiner Generation, da bin ich auf jeden Fall noch sehr jung geblieben. Ja,
definitiv, definitiv. Wenn du jetzt nochmal am Anfang stehen würdest, würdest du alles wieder so machen?
Auf jeden Fall.
Ja, das ist kurz und knackig, auf jeden Fall.
Sehr gut. Ich stehe zu meinen Fehlern und meinen komischen Entgleisungen und von daher ist es halt, wenn ich sagen würde, nö, ich würde so und so lieber so und so machen, bla bla, ist vollkommener Blödsinn. Mhm. Ich habe so viel Glück gehabt mit meiner Musik, dass ich mit meinem eigenen Blödsinn so weit geschafft habe, zur richtigen Zeit die richtigen Sachen zu machen, ohne darüber nachzudenken irgendwie und ohne das zu programmieren, was ich mache oder was ich nicht mache. Dass ich halt mit dir heute immer noch hocke, nach fast 30 Jahren, ist schon einfach absurd. Und das ist einfach geil. Ja. Und das ist das, was das für mich auch so wertvoll macht und warum ich immer noch so viel Bock habe, einfach irgendwie rauszugehen, mit den Leuten irgendwie Spaß zu haben und zu feiern und zu spielen. Und keine Ahnung, wenn ich mal morgen von der Bühne falle, dann ist okay, scheiß drauf.
Ich glaube, bessere Schlussworte hättest du nicht geben können. So. Also, was soll man jetzt da noch sagen? Ab geht er vielleicht?
Ja. Ab geht er.
Ja. Vielen Dank, Thomas, war geil. Vielen Dank.